Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Meine beiden Gäste heute sind Bastian Schwind und Johannes Reimann. Aufmerksam wurde ich auf die beiden durch ihre Ausstellung Vor der Fotografie mit dem Titel Vor der Fotografie in der Galerie Plan D in Düsseldorf. Die Vernissage habe ich auch in der zweiten Episode meines Podcasts Fotografie Neudenken Vernissage bereits vorgestellt. Hallo Johannes, du sitzt in Düsseldorf, ist das richtig?
Genau. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Und auch du, Bastian, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Du sitzt in Wien, richtig?
Genau. Hallo, Andi.
Sehr schön. Fangen wir mal in Wien an, Bastian. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Mein Zugang zur Fotografie ist auch recht klassisch mit der alten Spiegelreflexkamera von meinen Eltern, die ich mit 12 ungefähr bekommen habe und, glaube ich, auch sehr... Ja, so dieser sehr klassische Weg, dass man erstmal alles fotografiert hat und, glaube ich, auch am Anfang mehr von der Kamera begeistert war als von dem, was man fotografiert. Ich habe dann mit 13, 14, 15 mit meiner Mutter eine Zeit lang in den USA gelebt und in meiner Zeit dort auf der Highschool konnte man Fotojournalismus als Unterrichtsfach belegen. Und das hat dann eigentlich erst so das Interesse an der Fotografie wirklich geweckt. Es war auch dann in diesem Schulunterricht, dass ich die Dunkelkammertechniken gelernt habe, Filme zu entwickeln und zu printen. Und zu der Zeit hat man auch im Zuge der Schülerzeitung noch analoge Fotos gemacht, die selbst entwickelt und eingescannt. Und das war dann so mein Einstieg in die Fotografie. Und für mich war eigentlich damals auch relativ klar, dass ich in den Fotojournalismus gehen wollte und eigentlich so in diese Reportagenfotografie gehen wollte. Und erst so in den späten Teenagejahren, so mit 18, 19, bin ich eigentlich dann erst drauf gekommen, dass man ja das Fotografie und Kunst, dass man das verbinden kann, dass es nicht komplett untrennbare Entscheidungen sind. Und ein befreundeter Künstler damals hatte zu mir gemeint, wenn du wirklich Kunst machen willst, studier alles, aber keine Kunst. Und das war dann eigentlich so der Ausgangspunkt für mich, nach Wien zu kommen und hier ein Philosophiestudium anzufangen. Und dann wiederum ein anderer bekannter Künstler, den ich dann hier in Wien kennengelernt habe, hat mich dann auf die Klasse Rotemann aufmerksam gemacht, auf der Universität für angewandte Kunst, und hat gemeint, schau dir die mal an, die könnte interessant sein. Und so bin ich dann auf der Angewandten gelandet. Und das war dann im Endeffekt wirklich so der Punkt, wo ich mein Interesse an Kunst und Fotografie wirklich zusammenbringen konnte und von da aus dann meinen Weg fortanschreiten.
Sehr schön, sehr schön. Danke, Bastian. Die gleiche Frage an Johannes nach Düsseldorf.
Bei mir war das so, ich habe eine Ausbildung als Grafik- und Kommunikationsdesigner gemacht. Das kann man in Österreich praktisch mit einem Abitur verknüpfen. Da ist man ein Jahr länger in der Schule und hat dann aber eine Berufsausbildung. Und bin da sehr viel mit Fotografie konfrontiert worden, weil man das halt für seine Entwürfe gebraucht hat. Und dann hat es immer geheißen, ja, holt euch irgendein Bild aus dem Internet, das irgendwie ganz gut passt. Und irgendwie hat aber nie ein Bild ganz gut gepasst. Und dann habe ich begonnen, da immer mehr selber zu fotografieren, weil die Bilder nie das gesagt haben, was ich wollte, dass sie sagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das anscheinend ganz gut kann und dass mir das Spaß macht, und habe ziemlich viel Zeit in Bibliotheken, in Fotobüchern und Fototechnikbüchern und so verbracht. Und hatte dann glücklicherweise auch Lehrer, die das einfach sehr gefördert haben. Und die das hat dann natürlich auch Spaß gemacht, wenn es Leute gibt, die einem da supporten. Hab dann aber gemerkt, dass so die klassische reine Fotografie, dass das nicht meine Zukunft ist. Und hab gemerkt, dass es mich schon in die Kunst zieht und dass das eigentlich so das ist, wo ich mich wohler fühle als jetzt in der Werbung oder in der klassischen Editorial-Fotografie. Und ja, habe mich dann auch in der Klasse Rotemann beworben und so habe ich Basti kennengelernt. Und ja, so bin ich da hingekommen.
Und du hast das, Johannes, du hast das Studium jetzt schon abgeschlossen?
Ich habe in Wien begonnen zu studieren, habe dann nach Düsseldorf gewechselt und werde das Studium diesen Sommer abschließen.
Du bist jetzt an der Kunstakademie in Düsseldorf, oder?
Genau, genau.
In welcher Klasse?
Bei Marcel Odenbach.
Okay, und Bastian, hast du dein Studium schon abgeschlossen?
Ja, ich habe mein Diplom 2015 bei der Gabriele Rotemann gemacht.
Wunderbar, ihr habt gemeinsam bei Rotemann in Wien studiert. Und wie ging das dann weiter? Wie kam dann der Entschluss oder wie fandet ihr zusammen und habt dieses Projekt Pre-Photography ins Leben gerufen?
Johannes und ich waren noch zufällig mehr oder weniger Nachbarn und haben halt sehr oft dann einfach in unserer Nachbarschaft zusammen abends ein Bier getrunken oder haben uns auf einen Café getroffen. Und da hat sich dann so langsam herauskristallisiert, dass wir auch sehr ähnliche Taktiken verfolgen oder sehr ähnliche Themen und Fragestellungen in unserer künstlerischen Arbeit verfolgen. Und so hat sich das dann so langsam aufgebaut, dass es dann dieser Zeitpunkt kam, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Fragestellung, die wir jetzt Präfotografie nennen. Und an der wollen wir zusammen arbeiten und ein Konzept erarbeiten und haben gesagt, wir haben jetzt schon so oft über unsere Kunstwerke und über unsere Arbeiten geredet. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass man mal was zusammen macht.
Ja, gehen wir da mal so ein bisschen rein. Und jetzt heißt ja die Ausstellung vor der Fotografie. Der Begriff Pre-Photography ist, glaube ich, auch schon gefallen. Und du hast jetzt, Bastian, gesagt Prä-Fotografie. Erzählt uns noch mal so ein bisschen, worum es geht.
Es hat sich rauskristallisiert, dass es eigentlich nicht so richtig einen Begriff gibt für dieses Feld, das uns interessiert und in dem wir arbeiten. Also das, was wir ja machen, ist ja irgendwie fotografisch, aber also jetzt in der Ausstellung, die wir in Düsseldorf zeigen, ist auch kein einziges klassisches Foto zu sehen im herkömmlichen Sinn. Und wir haben gemerkt, also wenn man das dann irgendwie Leuten zeigt, dann versuchen die das in Medien einzuteilen und dann kommt dabei totaler Quatsch raus, weil dann ist das irgendwie zerpflückt zwischen Videokunst, Skulptur, Zeichnung und weiß der Himmel was. Aber das, worum es eigentlich geht, ist total vorbei. Die Ausstellung in Düsseldorf heißt jetzt vor der Fotografie, weil es, glaube ich, weil es vielleicht noch leichter ist, das zu verstehen und dann Zugang zu finden. Also es war jetzt sehr lange Zeit diese Strömung der Postfotografie sehr wichtig in diesem fotografischen Diskurs, in diesem fotografisch-künstlerischen Diskurs. Und die Idee, die damit verbunden ist, praktisch Fotografie zu überwinden, weil sie so ein alltägliches Medium ist, dass sie überall vorhanden ist. Und wir machen jetzt aber praktisch, Jolanda Wessel hat das so schön genannt, eine Faltung, eine Falte, die eigentlich wieder zurück oder die zurück und nach vorne eigentlich geht, die in beide Richtungen geht, indem wir sagen, wir gehen vor die Fotografie. Und dieses Vor versteht sich aber also mehrdimensional, also nicht nur zeitlich oder chronologisch, sondern auch räumlich und auch konzeptionell und also dieses Vor ist sehr vielseitig gedacht und weil die Fotografie so wichtig ist, die Bedingungen für Fotografie nochmal genauer zu untersuchen und sich zu fragen, was bedeutet das denn und was liegt dem eigentlich zugrunde? Also, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal ist, so Grundlagenforschung zu betreiben, weil die Fotografie so ein wichtiges Medium und so ein zentrales Medium ist, das uns so permanent umgibt.
Was Johannes gesagt hat, eben, dass das auch immer so ein Problem ist, wenn Leute einem fragen, was machst du künstlerisch? Und man fängt dann so an, rumzueiern, naja, man arbeitet fotografisch, aber erwartet keine Fotoausstellung. Haben wir halt in Verbindung damit gebracht, dass es keine Begrifflichkeit gibt. Wenn du in der Postfotografie arbeitest, dann hast du diesen Begriff und wenn du den dann Leute sagst, du arbeitest in der Postfotografie, dann hat man eine Vorstellung, was man zu sehen bekommt oder was die Themen sind. Weil wir sind ja nicht die einzigen Menschen, die diese Themen haben oder die so mit der Fotografie umgehen, wie wir damit umgehen. Also wir sind ja nicht alleine. Aber es hat eben so gefehlt, dass es da einen Begriff gibt, damit man überhaupt über diese Arbeitsweise oder über diese Themenstellung wirklich diskutieren kann. Das war auch einer so dieser Hintergrundgedanken. Also eine Diskussionsgrundlage schaffen, wo man mehrere Positionen verbinden kann.
Ich finde es schön, dass ihr da auch schon so ein bisschen, wenn man so will, epochal denkt, nämlich Präfotografie. Das klingt ja auf jeden Fall sehr groß. Und ich finde auch gut, dass ihr diese ganzen Begrifflichkeiten mal so aufbrecht. In meinem Fragenkatalog stand ja auch im Vorfeld drin die Frage, arbeitet ihr mit fotografischen Bildern oder mit Fotografie?
Also ich für meinen Teil würde behaupten, ich mache Fotografie, also ganz, ganz klassisch Fotografie, weil Fotografie ja praktisch, also Foto, Licht, Graphie, Graphem, das Zeichen. Wir haben vorher jetzt gerade noch so ein bisschen mit Basti telefoniert und gescherzt. Eigentlich sind wir so richtig orthodoxe Fotografen. So wirklich ganz, ganz, die das wörtlich nehmen. Also insofern würde ich schon sagen, dass wir Fotografen sind, aber vielleicht nicht der Vorstellung dessen, was Fotografie für viele bedeutet, entsprechend, sondern eher vielleicht in einem wörtlicheren Sinn Fotografen.
Ja, das ist interessant. Wie wörtlicher nehmt ihr das denn dann, Bastian, als andere Fotografen?
Ich glaube, dass wir das, was beim Johannes und bei mir, besonders eben jetzt auch in der Ausstellung in Düsseldorf, sehr offensichtlich ist, dass eben nicht das Resultat der Tätigkeit eines Fotografens im Mittelpunkt steht, sondern alles das, was mit dem Fotografen oder Fotografin und vor ihm, hinter ihm geschieht. Also so diese, wie soll man sagen, dass man, wenn man sich unsere Arbeiten anschaut, sich Fotografie anschaut. Aber eben kein fotografisches Bild, wo man seine Informationen schön ablesen kann, sondern man schaut sich das Konstrukt Fotografie an. Und das aber auch in einer Vielzahl an Medien oder auch Aspekten, also was auch in der Vorfotografie zum Beispiel ein Aspekt ist, ist eben auch dieses Prozesshafte an der Fotografie. Dass es ja eine Aneinanderkettung an verschiedenen Prozessen ist, sei es nämlich auch zum Beispiel gedankliche Prozesse, sei es eine Vorstellungskraft, damit man überhaupt fotografisch denken kann, muss man sich ja Bilder vorstellen können zum Beispiel. Und halt eben untersuchen, was der Begriff Fotografie auch bedeuten kann. Und das, ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt, wir zeigen Fotografie und keine Fotografien. Also kein Resultat, sondern den Prozess.
Okay, könnt ihr mal exemplarisch ein oder zwei Arbeiten beschreiben, die in Düsseldorf zu sehen waren?
Die Arbeit, die für mich das so am besten auf den Punkt bringt und die sich auch gut beschreiben lässt, ist eine Serie, die heißt Folding. Folding, und dann kommt eine Gradzahl dahinter. Die Gradzahl entspricht einer Falte, also die Falte, oder die Gradzahl, die diese Falte hat. Das ist Inkjetpapier, mattes Inkjetpapier, das eine Falte hat. Diese Falte ist ungefähr 8 mm tief, ist auf einen Bildträger kaschiert. Das Fotopapier ist nicht bedruckt und auch nicht belichtet, ist einfach weiß. Und was passiert, und die hängt mit nochmal 8 mm Abstand zur Wand. Und was passiert ist, diese Falte wirft eine Reflexion nach oben und einen Schatten nach unten. Und für mich ist das eigentlich so einerseits eine, ja, vielleicht sowas wie eine Essenz von Fotografie. Man hat Licht, man hat Schatten. Man hat die Reflexion, man hat das Objekt und man hat gleichzeitig Es hat für mich auch etwas mit Messung zu tun. Also die Arbeit reagiert total sensibel auf den Raum. Man kann sich, man stellt sich zum Beispiel vor, also in der Ausstellung hängt die Arbeit jetzt in einem Raum, der einen matten, grauen Fußboden hat. Dadurch sind die Schatten sehr monochrom. Aber wenn die Arbeit jetzt zum Beispiel in einem Zimmer hängt, in dem ein Holzfußboden ist, dann sieht man, dass sich da auch die Schatten verfärben. Und das hat für mich auch viel mit Fotografie zu tun, dass einfach die Umwelteinflüsse oder dass sich ganz viel abbildet, was eigentlich so Umgebung ist, Umwelt ist.
Ist die Arbeit ungerahmt und das Papier offen sozusagen?
Die Arbeit ist ungerahmt und auch nicht hinter Glas. Das heißt, alles, was mit der Arbeit passiert, bildet sich ab. Also jede Delle, jede Spaghetti Bolognese, die davor gegessen wird, hinterlässt Spuren. Und die sind auch nicht da herauszunehmen. Also es hat auch so einen Aspekt von Chronologie und Einschreibung, die auch Teil der Arbeit ist.
Also auch jeder Luftzug, jede Luftströmung ist da auch zu beobachten, zum Beispiel.
Für Luftströmungen ist das Papier zu fest, zu stabil. Aber was man schon merkt, ist, dass das Papier auf Luftfeuchtigkeit reagiert. Und das Papier hat dann doch ziemliche Kraft und ziemliche Spannungen, die das ausübt. Und das sieht man dann auch an der Falte, dass sie reagiert auf die Luft im Raum.
Ja, und die Beleuchtung spielt sicherlich auch eine Rolle, ne? Ob du jetzt da einen Spot direkt drauf machst oder ob du jetzt eine gleichmäßige Neonbeleuchtung zum Beispiel im Raum hast.
Die Sache ist, es ist nicht nur das, nicht nur, ob das ein Spot oder eine Neonröhre ist. Es hängt auch viel damit zusammen, ob die Neonröhre jetzt, also in welchem Winkel die Neonröhre zu der Arbeit steht. Und das Wetter spielt auch einen großen Einfluss. Also es gibt zum Beispiel in der Ausstellung jetzt, hängt die Arbeit so, dass eigentlich Tageslicht von zwei Seiten kommt und nachts mit Neonröhren beleuchtet ist. Es gibt am Abend einen gewissen Zeitpunkt, wo wenn da die Sonne durchkommt, dann leuchtet die auf ein Haus, das schräg gegenüber ist. Das ist aus so roten Backstein. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Also es ist wirklich so, dass sogar die Jahreszeiten und das Wetter permanent Einfluss haben auf das Bild und das verändern. Das sind zwar teilweise sehr minimale Veränderungen, die das hervorruft, aber die sind definitiv da.
Und welches Papier hast du benutzt für die Arbeit?
Also es muss halt so ein paar Anforderungen erfüllen. Also wenn es glänzt, ist es nicht so toll. Es darf nicht zu weich sein, sondern es muss stabil genug sein, dass das auch mit dem Aufziehen gut funktioniert. Gleichzeitig muss es aber auch flexibel genug sein, dass sich dann die Falte irgendwie nicht blöd bricht. Und da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und dann eins gefunden, das ich gut fand, mit dem ich gut arbeiten konnte.
Vielen Dank. Und Bastian, welche Arbeit beschreibst du uns jetzt?
Die Arbeit, die ich euch gerne näher bringen möchte, heißt, es ist eine Serie mit dem Titel Latente Bilder. Die Serie besteht aus aktuell, glaube ich, 7 oder 8 Arbeiten. Es sind lichtdicht verpackte Negative in verschiedenen Formaten. Also es gibt, es geht von Super 8 bis hin zu 8x10 Inch. Und das sind belichtete Negative, auf denen ein Bild belichtet worden ist, was aber nie entwickelt worden ist, sondern direkt oder mehr oder weniger direkt nach der Aufnahme lichtdicht verpackt worden ist in dieser Schwarzfolie, in der auch das Fotopapier immer verpackt ist. Und so schwarz verpackt sind diese einzelnen Negative im Passepartout gerahmt, also auch sehr, eigentlich sehr objekthaft. Und zwar jeder Rahmen, also jedes einzelne Bild ist betitelt mit einer groben Beschreibung, was auf dem Negativ drauf ist. Was mich interessiert hat, ist halt diese Latenz von Negativen. Weil das ist ja, also man kann da ja von einer bestimmten Zeitmessung in der Fotografie sprechen, was halt sehr speziell für die Fotografie, also besonders für die analoge Fotografie ist, dieses latente Bild, dieses bereits belichtete Negativ, was aber für den Menschen nicht zugänglich ist. Wir müssen direkt auf das Negativ mit Chemie einwirken, um das Negativ für uns brauchbar zu machen und sichtbar zu machen. Und aber trotzdem ist vor diesem Eingriff ist das Bild schon da in seiner Latenz und das Potenzial des Bildes ist auf dem Film drauf. Und das fand ich halt, diesen Moment fand ich halt irrsinnig spannend und extrem charakteristisch für die Fotografie. Es ist ein von Menschenhand geschaffener Prozess. Und trotzdem gibt es in diesem künstlichen Prozess, gibt es so diesen einen Punkt, auf den wir einfach keinen Zugriff haben. Und das ist sozusagen das Bild, was wirklich nur durch physikalische Einwirkung entsteht. Also quasi so eine Art, analoge RAW-Datei. Das ist so, das Licht ist durch die Optik oder durch die Lochblende oder was auch immer auf den Film getroffen. Die Silberkristalle formen sich und da hast du jetzt das Potenzial eines Bildes. Und wir als Menschen haben keinen Zugriff drauf. Wir werden nie wissen können, wie ein latentes Bild ausschaut oder ob man da was sieht. Das fand ich halt irrsinnig spannend. Und die Serie spielt dann halt eben auch ganz stark mit der Vorstellungskraft der Besucher und Besucherinnen in Ausstellungen. Die Titel sind dann zum Beispiel es ist ein Foto von einem jungen Künstler in seiner leergeräumten Wohnung in der Beingasse 31. Jeder Betrachter oder Betrachterin muss dann auf ihre eigenen Sehgewohnheiten, aufs eigene Bildarchiv zurückgreifen. Und insofern ist es der Entwicklungsprozess, den man in der Dunkelkammer macht, entsteht hier komplett in der Vorstellung des Betrachters. Und damit wird halt einmal so diese technische Reproduzierbarkeit der Fotografie wird komplett ausgehebelt. Weil das Negativ bleibt ein Unikat und die Vorstellung ist bei jedem anders. Es wird dieses Dokumentarische wird komplett ausgehebelt, weil jeder kriegt zwar dieselbe Information, aber jeder wird ein komplett anderes Bild sich vorstellen. Und damit versammelt diese Serie für mich sehr viele Fragestellungen, die ich in der Fotografie halt sehr spannend finde.
Also man könnte jetzt hingehen, das Bild kaufen und es dann entwickeln.
Das ist richtig. Könnte man. Also ich habe auch bewusst darauf verzichtet, die Informationen herzugeben, ob es Farb- oder Negative sind. Also Farb- oder Schwarz-Weiß-Negative sind. Was es erschweren würde. Prinzipiell hast du recht. Man könnte es eigentlich entwickeln. Aber das wäre eine Zerstörung der Arbeit. Und ich finde es auch sehr spannend, weil das nämlich jedes Mal, wenn ich diese Arbeit irgendwo gezeigt habe, kam immer sofort die Fragestellung, woher wissen wir, dass da wirklich was drin ist? Oder woher wissen wir, dass das tatsächlich das fotografiert ist, was draufsteht? Und das fand ich irrsinnig spannend, dass das, was die Arbeit immer zuerst auslöst, ist Skepsis und Unglaubwürdigkeit. Es wird davon ausgegangen, dass ich nicht die Wahrheit sage, weil man es nicht sehen kann. Und das finde ich halt sehr spannend daran. Aber natürlich, prinzipiell könnte man die Fotos entwickeln. Aber umso länger das nicht geschieht, umso weniger wird auf den Negativen drauf sein. Also sie sind ja, es gab hier einmal so der Prozess ist angestoßen worden durch die Belichtung. Und sie sind zwar lichtdicht verpackt, aber man hat Temperaturschwankungen, man hat Luftfeuchtigkeitsschwankungen, man hat kosmische Strahlung. Das sind alles Sachen, die auf die Filme ja nach wie vor einwirken. Das heißt, umso länger die Filme nicht entwickelt werden, umso schwerer wird es da, ein Bild doch noch rauszubekommen. Und irgendwann wird es den Punkt erreichen, wo auf dem Negativen nichts mehr drauf ist. Und dann ist die Latenz zwar in gewisser Weise verschwunden, aber dann ist halt nur noch der Titel ist dann eigentlich nur noch die letzte Spur zum Bild quasi.
Sehr schön beschrieben, vielen Dank. Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, was kann dann euer Projekt vor der Fotografie mit Digitalisierung zu tun haben? Wo findet das Digitale bei euch statt und wie denkt ihr darüber nach?
Ich glaube, wir machen ja keinen Unterschied zwischen Analog- oder Digitalfotografie. Uns uns geht es um Fotografie als Gesamtes und ob das jetzt das Licht jetzt auf ein lichtempfindliches Filmmaterial oder auf einen Sensor trifft, ist ja unrelevant. Besonders eben für unsere Fragestellung. Und was, glaube ich, in der Ausstellung oder in den Arbeiten, die wir jetzt in dieser ersten Ausstellung zeigen, warum da auch so dieses Material wichtig ist, fällt mir nur das Beispiel an, es gibt ja in der Digitalfotografie ja zum Beispiel auch diesen kurzen Moment des latenten Bildes. Also das ist ja auch nichts, was nur in analogen Fotografie eigen ist, sondern es gibt es in der Digitalfotografie durchaus, halt so dieser Moment, der Moment zwischen Lichtsensor und Prozessor, wo das Bild gerechnet wird, also wo das dann quasi in digitale Sprache übersetzt wird. Es gibt das, aber das ist natürlich halt ein, wie wenige Millisekunden dieser Moment dauert und halt natürlich nicht einfangbar ist. Dadurch kann man in der Analogfotografie kann ich natürlich den Film nehmen und verpacken. Aber das Thema der Latenz zum Beispiel ist nicht nur für Analogfotografie. Weißt du, was ich meine? Dass es einfach diese Materialisierung braucht, um es darstellen zu können. Aber kein Urteil darüber ist, ob es digital oder analog ist.
Ja, schön, dass du das nochmal ansprichst auch. Denn das latente Bild wird ja auch immer gerne im Zusammenhang mit analoger Fotografie gesehen.
Und das andere latente Bild ist ja auch, also das ist ja auch medienübergreifend, also praktisch das andere latente Bild ist ja praktisch das in der Vorstellung entsteht. Und das ist ja auch immer auch Teil von digitaler Fotografie, dass man sich etwas vorstellt. Insofern glaube ich, dass einfach, vielleicht ist auch einfach wirklich diese Bezüge zur analogen Fotografie einfach deswegen so viel da oder an vielen Stellen da, weil man damit einfach mit Material einfach gut Metaphern und Bilder schaffen kann für Dinge, die aber digital trotzdem genauso existieren. Und noch ein kurzer Gedanke, also diese Folding-Arbeit, die arbeitet ja mit Inkjet-Papier und das ist ja auch etwas, was das ist auch etwas, was vor der Digitalisierung jetzt in dem Maßstab nicht praktiziert wurde und auch nicht möglich war.
Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und auch ihr sollt nicht ohne die immer wieder gestellte Frage hier aus dem Podcast rausgehen. Das ist nämlich die Frage danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Oder wann ist ein Bild für euch reif für die Ausstellung?
Ich glaube, meins, also das spreche ich natürlich jetzt nur rein für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob der Johannes auch so agiert. Ein Hauptkriterium ist, entsteht ein Informationstransfer, ja oder nein? Bekommt der Betrachter oder die Betrachterin Informationen vom Bild, ohne dass ich oder jemand in einem Ausstellungsraum oder so zwingend daneben steht und die Person an die Hand nimmt? Genau, springt ein Funken über, muss nicht mal genau der Funken sein, auf den ich abziele, aber ich glaube, das ist so, wonach ich entscheide, ob ein Bild funktioniert oder nicht. Hat die Arbeit eine Tür, durch die man durchgehen kann?
Also ich glaube, für mich ist irgendwie so diese Idee von einer Kraft entscheidend. Also ich glaube, für mich ist ein Bild dann ein gutes Bild, wenn es eine Kraft hat. Und ich glaube, dazu muss man aber noch sagen, dass es natürlich ganz, also total unterschiedliche Formen von Kräften gibt, die in Bildern wirken können oder die zwischen Bilder und Betrachter, Betrachterin wirken können.
Ja, vielen Dank auch für diese Antwort. Kommen wir wirklich zur letzten Frage jetzt. Das ist auch eine Klassikerfrage, ist nämlich die Frage, muss die Fotografie mehr im Unterricht, in der Ausbildung von jungen Erwachsenen und Kindern stattfinden, eurer Meinung nach?
Wenn man sich so bei deinen Gästen zugehört hat, haben ja viele, oder ist mir so vorgekommen, dass viele halt einen ähnlichen Einstieg in die Fotografie hatten, indem sie halt eine Kamera von den Eltern oder so bekommen haben. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein generelles Klischee, dass man als Kind so die alte Kamera vom Vater oder von der Mutter bekommt und dann seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Und ich finde, das ist halt so ein da wird so diese, das ist dann so extrem abhängig von den Eltern. Und das wird dann irgendwie so auf die Erziehung, ist es halt so transferiert worden. Was natürlich vielleicht auch so gesellschaftliche Gründe hat, eben dass, wenn früher viel mehr Leute noch analog fotografiert haben, dann die Kamera nicht mehr gebraucht haben und an ihre Kinder weitergegeben haben. Und ich finde, das war zum Beispiel eben das Beispiel, was ich mir in Amerika gedacht habe, wo diese typische Tradition nicht so verankert ist oder wo es halt auch viele Familien gibt, die nicht zu Hause fotografieren, dass da halt eben die Schule einschreitet und sagt, wir bieten euch das an und nehmt das in Kauf. Und ich glaube, das wäre jetzt dann auch im, also jetzt kann ich zum Beispiel über die österreichische Schule nichts sagen, weil ich in Deutschland zur Schule gegangen bin, aber wo dann halt eben, was das jetzt eben auch notwendig machen würde, dass es nicht so vom Elternhaus abhängig ist, ob man einen Zugang zur Fotografie bekommt, sondern dass dann auch im öffentlichen Schulsystem Zugänge geschaffen werden müssen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder was über Bilder lernen im ganz Allgemeinen, was Bilder können, was die für eine Kraft haben, was die für eine Macht haben, wie die funktionieren. Aber ich glaube auch, dass da immer noch ganz viel auch an den Universitäten und vor allem auch also in den Geisteswissenschaften, dass es da eigentlich noch total viel zu holen gibt. Und also ich glaube, ein gutes Argument kann auch ein Bild sein. Und in den Naturwissenschaften ist das ja teilweise so. Also die Astronomie zum Beispiel arbeitet ja ganz viel mit Bildern. Aber also jetzt die Philosophie als Beispiel, die ist ja immer noch logozentristisch. Und dafür gibt es gute Gründe, aber ich glaube, es gäbe auch gute Gründe, da Bilder einzuführen. Und ich glaube praktisch diese Forderung, einen Unterricht oder einen Bildunterricht in den Schulen einzuführen, halte ich für richtig und wichtig. Aber ich glaube auch, dass das in allen Bildungsinstitutionen gut täte, von diesem Logozentrismus auch vielleicht sowas wie eine Beschäftigung mit Bildern, mit dem Ikon gegenüberzustellen oder um das zu ergänzen.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, lieber Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Düsseldorf, lieber Bastian. Viele Grüße nach Wien. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und es war super, dass du uns eingeladen hast und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir im Gespräch bleiben.
Vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir da mit dir sprechen konnten. Und ja, danke, dass wir da sein durften.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, wer mehr wissen möchte über die beiden Künstler, der kann das tun und finden unter www.bastianschwind.com. und johannes-reimann.at. Selbstverständlich wie gewohnt sind all diese Informationen in den Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefügt. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen, ciao, ciao, bye, bye und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.